eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 48. Folge auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute in der letzten Sendung vor einer kleinen Sommerpause über unsere Lieblingsserien des ersten Halbjahres 2024. Wir tun das im von euch gewohnten Countdown-Verfahren. Von Platz 5 hangeln wir uns hoch bis Platz 1 und wir tun das nicht alleine, sondern wir haben heute einen Gast und das ist einer der bekanntesten und spannendsten Reportagejournalisten in Deutschland. Vor allem kennt man ihn durch Reisen, die ihn an die gefährlichsten Orte und zu den gefährlichsten Menschen der Welt führen. Herzlich willkommen, Thilo Mischke. Habe ich dich falsch oder richtig vorgestellt?
Du hast, ich habe rote Wangen, du hast mich auf jeden Fall richtig vorgestellt. Ich würde mich natürlich nie selbst irgendwo so vorstellen, das wäre ja furchtbar. Hallo, mein Name ist Thilo Mischke, ich reise an gefährliche Orte.
Hallo Thilo. Ich finde es aber richtig, auch ein bisschen zu schmeicheln, wenn man so jemanden in der Gruppe hat, mit dem man was auf die Beine stellen will, dann muss man auch erstmal nett sein. Also schön, dass du da bist, du bist ein wichtiger Journalist, lieber Thilo.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Die Ehre ist auf unserer Seite und ich muss mal sagen, wir hatten ja, Jan und ich haben hier unter anderem auch im Frühjahr über die Serie Kafka, über die ARD-Serie Kafka gesprochen und da war auch sozusagen parallel eine Doku in der ARD, die hieß Kafka und ich und da habe ich dich von einer ganz anderen Seite erlebt. Da warst du nämlich einer der Talking Heads und ich glaube, dein Vater war auch in der Doku, ne? Und da habe gelernt, dass du erstens Kafka-Fan bist und zweitens als so eines Buchhändlers, Buchladenbesitzers in Ost-Berlin oder in Berlin groß geworden bist. Und deswegen wäre meine Einstiegsfrage mal, ging das gut zusammen? Also, dass man in einem Literaturhaushalt groß wird und trotzdem Serienfan ist oder kam das erst später bei dir?
Nee, das geht total gut zusammen, weil Literatur und Fernsehserien sich überhaupt nicht ausschließen. Also ich will meinen Vater, der Literaturwissenschaftler ist, auch mal zitieren. Der hält nämlich The Rock, Dwayne The Rock Johnson, für einen der besten Schauspieler unserer Zeit, weil der nämlich sagt... Weil er nämlich sagt, das ist ein klassischer Brecht-Schauspieler, der würde in Brecht-Stücken auftreten, nämlich als jemand, der ganz nah am Volk komplexe Inhalte erzählt. Und das fand ich schon irgendwie toll. Mein Vater ist auch selber auch großer Seriengucker. Das mag möglicherweise an der Ostsozialisation liegen und er durfte auch Westfernsehen gucken. Also der hat echt früh angefangen, Serien zu gucken, also von Bonanza bis hin zu Star Trek. Und da bin ich dann eingestiegen ins Seriengucken mit meinem Vater. Star Trek durfte ich offiziell mit ihm gucken. MacGyver haben wir zum Beispiel heimlich geguckt. Weil es meinte meine Mutter, das sei noch nicht für mich geeignet, als, ich glaube, damals war ich so 11 oder sowas, als ich das geguckt habe. Und sie hatte auch recht, es gibt so bestimmte MacGyver-Folgen, an die ich heute noch denke, weil sie mich einfach schwerwiegend traumatisiert haben.
Weil der aus komischen Sachen komische Dinge gebastelt hat immer, ne?
Oder was nee, es es gab so eine Folge, die hat im irgendwie, da ist er in so ein abgestürztes Flugzeug reingegangen, ich glaube irgendwo in Alaska oder da, wo es kalt ist war und Schnee lag. Und in diesem abgestürzten Flugzeug gab es eine Leiche. So eine erfrorene Leiche. Und die hat mich einfach so total, also das hat mich einfach schockiert, da das zu sehen. Und an diese Szene muss ich wirklich denken. Und immer wenn ich daran denke, dann merkt man auch, okay, meine Mutter hatte einfach recht.
Aber vielleicht hat genau das dich zu so einem Frontberichterstatter des Journalismus
gemacht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass es MacGyver war. Nee.
Schaust du denn Serien, Thilo, wenn du auf deinen Reisen bist? Ist das etwas, was dich entspannt, wie man so schön sagt?
Auf jeden Fall. Also es spielt eine große Rolle auf meinen Reisen. Also ich habe so drei Ablenkungsmechanismen für unterwegs und einer davon ist Fernsehserien gucken. Ich gucke sehr viel animierte Fernsehserien und bin also auch immer wieder froh, so eine Art Realitätsflucht zum Beispiel mit Bob's Burger zu machen, was eine Serie ist, die ich total gut finde, weil sie einfach... ganz warm über, ich weiß, x Staffeln, ich glaube auch jetzt mittlerweile 15 Staffeln, so eine Ostküstenfamilie der USA erzählt, so eine Arbeiterfamilie. Also im Prinzip war es immer für mich Roseanne ohne das Derbe, aber mit den gleichen Problemen, nämlich nie genug Geld, aber irgendwie sehr viel Liebe in dieser Familie. Und deswegen Bob's Burger spielt eine große Rolle. Dann gibt es, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon darüber reden, was meine absolute Favoriten-Fernsehserie in aller Zeiten ist?
Also, weil auf jeden Fall müssten wir diese Frage an irgendeiner Stelle stellen, deswegen hau raus.
Ich hoffe nicht, dass ihr da enttäuscht seid. Es ist nicht Breaking Bad, es ist auch nicht Game of Thrones, es ist Adventure Time. Auch eine Zeichentrickfilmserie, die wirklich über jeder Serie, die ich je gesehen habe und bis heute gesehen, also wirklich auch neue Serien, die ich gucke, steht, was die Komplexität des Drehbuchs betrifft, aber auch die Qualität der Animation, aber auch die die emotionale Nähe, die sie es schafft, zu einem Zuschauer oder zu einem Zuschauenden aufzubauen. Also ich weiß nicht, ob einer von euch beiden das mal geguckt hat.
Nee, es ist super peinlich. Es ist peinliches Schweigen am anderen Ende der Leitung, weil ich kenne sie zumindest nicht.
Okay, ich kenne sie schon. Ich habe sie nicht gesehen. Das frage mich gerade, ob es ein bisschen Koketterie ist, dass du dir ausgerechnet eine Serie aussuchst, die bei wahrscheinlich niemandem ansonsten in den Top Ten landet, außer es ist eben so ein totaler Animationsnerd.
Aber Adventure Time ist wirklich, die ist auf den großen Listen, die ist bei IMDb, ist die immer bei diesen Top 20 beste Serien je gemacht dabei. Okay. Also das ist, man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass sie am Anfang wirkt wie so eine beknackte Kinderserie. Das wird wirklich, also wirklich eine unüberbietbare Komplexität, was dieses Drehbuch betrifft. Also das ist wirklich, eigentlich müsste man sich einen Zettel und einen Stift nehmen, und wenn man so Rezensenten glaubt zu dieser Serie, die reden wirklich auch so ähnlich wie bei Breaking Bad von shakespeareschen Dramen.
Oha.
Größe. Also es ist wirklich eine enorm große Serie, die, also ich habe die letzte Folge der, es gab sozusagen, als die Serie beendet wurde, gab es eben eine letzte Folge, und ich habe die im Flugzeug geguckt und ich habe einfach Rotz und Wasser geheult, weil einfach die auch so perfekt geschlossen ist, die Serie.
Und kannst du dann jetzt so als kleinen Disclaimer für unsere Leute, die das hören, sagen, wo die läuft, dass sie sich das nicht bei wer streamt es, nachforschen müssen? Wo gibt's die gerade?
Also ich glaube, die ersten vier Staffeln laufen auf Netflix, und da kann man ja erstmal den Einstieg wagen. Die ersten drei Staffeln mit Folgen a 10 bis 11 Minuten, das ist dieses Cartoon Network Animationslänge, sind so im Prinzip die Vorbereitung, um dann die weiteren, ich glaube auch 11 Staffeln, also insgesamt 11 Staffeln, überhaupt das Personal zu verstehen. Also wer da alles mitmacht. Das sind wirklich, es sind bestimmt 50 handelnde Figuren.
Die Game of Thrones.
Da irgendwie, es ist eigentlich wie Game of Thrones, und wirklich, manchmal ist es so düster, man glaubt es kaum, und manchmal ist es so besonders, wie dort Themen verhandelt werden, die uns alle beschäftigen. Also von Alter 3 bis zum Tod eigentlich. Also es ist wirklich eine extrem besondere Serie.
Und es ist eine Familienserie, meintest du, oder?
Ja. Jetzt war jetzt doppelt, weißt du, nochmal?
Ich habe gefragt, es ist eine Familienserie, hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Oder?
Also es startet als Kinderserie, also es ist ursprünglich sozusagen angesetzt als Kinderserie und wird aber sehr erwachsen und sehr düster zum Ende hin. Und ich bezweifle, dass das dann irgendwann noch Kinder gucken können, weil es ist schon auch wirklich auch gruselig. Also man kann, ich versuche das dann, ich habe jetzt eine Nichte, die ist anderthalb und kann es kaum erwarten, dann den Rerun zu machen, aber wahrscheinlich ist sie dann so 8, muss sie sein, damit ich das mit ihr gucken kann, weil das ist zum Teil so, also es hat selbst mich gegruselt, wenn ich das geguckt habe. Und vielleicht, ich guck mal, eine Folge, die man auch auf Netflix gucken kann, die ist dabei, ist, die ein gutes Gefühl für diese Serie macht, die heißt Thank You. Das ist 10 Minuten, einfach mal gucken, eine aus, ich glaube, dritte Staffel, Dankeschön auf Deutsch, dann da kriegt man ein sehr gutes Gefühl, wozu diese Serie in der Lage ist, emotional.
Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir hier schon mal so einen All-Time-Best-Tipp von dir bekommen haben, kommen wir zur Aktualität. Wir haben hier im Podcast so ein bisschen neben dem großen Jahresrückblick immer noch so einen kleinen Halbjahresrückblick, wo wir über die Sachen reden, die uns im ersten Halbjahr, was ja jetzt gerade abgelaufen ist, am meisten beeindruckt haben. Da haben wir heute dich zu Gast, und wir starten jetzt einfach mal mit deiner Nummer 5.
Also die muss dieses Jahr erschienen sein, die Serie. Das ist die Bedingung für diese Auflistung.
Also sie sollte zumindest, manchmal kommen Serien ja, erziehen die sich über 2-3 Monate mit den einzelnen Folgen, und sie sollte zumindest noch mit einigen neuen Folgen in diesem Jahr gestartet sein. Wenn sie jetzt, also keine Ahnung, im Dezember, da wären wir jetzt gnädig. Also,
Also dann ist meine Nummer 5 eine Apple-TV-Serie, und zwar Monarch, die Godzilla-Serie ist es im Prinzip, die eigentlich blöd ist, aber da ich großer Godzilla-Fan bin, habe ich diese Serie geguckt und mochte sie auch in seiner, und es war, es, was mich überrascht hat, ist, dass sie blöd ist, weil eigentlich Apple TV wirklich ausgesprochen gute Serien macht. Also so, ich ja. selten, das überrascht mich immer wieder, wie selten die Serien schlecht sind auf Apple TV oder irgendwie so mittelmäßig. Sie sind, bewegen sich eigentlich immer, wenn man eine Liste von 1 bis 10 hat, immer so zwischen 7 und 9. Da sind die so drin. Und diese Monarch, diese Godzilla-Serie, der würde ich eine 6 geben, 6,5, weil sie dann am Ende dann doch ein bisschen doof ist. Einfach in seiner ganzen, also in diese Idee, dieses Weltumspannende, ich will nicht spoilen.
Aber ist das denn so eine, ist das so eine Emmerich-Godzilla-Ansatz oder ein japanischer C-Movie-Ansatz aus den 70ern?
Es ist leider Emmerich und ich erwarte eigentlich auch die ganze Zeit darauf, dass Jamiroquai irgendwie um die Ecke kommt. Und es ist nicht, und weil eben auch das kann man sich gerade auf Netflix angucken, es ist nicht wie der geupdatete japanische Godzilla. Es gibt, glaube ich, auf Netflix gerade Godzilla Minus.
Ja, die haben ja sehr gute Kritiken bekommen, ne? Der ist noch auf meiner toll. Liste, ja. Die sollen sehr
toller Film. Also
heftig
so,
sein.
Der hat nicht dieses, wo so Gegenwart, also was Godzilla ja immer konnte in diesen alten Filmen auch, war ja immer dieses, wir verarbeiten das, was gerade gesellschaftlich Japan beschäftigt, in einem Film mit seltsamen Monstern. Mhm. Und dann kam diese Amerikanisierung von Godzilla, die das weggenommen hat und einfach nur einen Katastrophenspektakelfilm draus gemacht hat. Und das Update Godzilla Minus, beziehungsweise ich glaube Spiral, der davor kam, gab es ja auch so ein Update, der ist wieder so. Der ist wieder so, dass du gesellschaftliche Themen verhandelt. Und das hat die Serie leider nicht. Und ich glaube, weil ich diese japanischen Remakes geguckt habe oder diese neuen Filme geguckt habe, habe ich es erwartet, wurde aber enttäuscht. Deswegen ist es eine 6,5. Ich glaube, wenn man die japanischen Filme nicht geguckt hat, gibt man der Sache wahrscheinlich eine 7,5, weil man die Erwartungshaltung nicht hat.
Also ich habe, das passt insofern, Jan, du hast das gar nicht geguckt, ne?
Nee.
Monarch, ne? Nee, es war nämlich so, ich dachte, es könnte was sein für mich und meinen Sohn, der ist jetzt 14. Und ich habe tatsächlich die ersten beiden Folgen gesehen, aber wir haben, Thilo Nusch, tut mir leid, aber wir haben es tatsächlich nach 2 Folgen abgebrochen, weil wir es irgendwie zu schlecht fanden.
Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil es wirkt alles ein bisschen unbeholfen.
Ja. Die Monster, ich fand selbst die Animation nicht so für Apple-TV-Verhältnisse, die ja immer ziemlich viel Geld raushauen, was sie ja haben, fand ich die Animation auch so mittelprächtig.
Das hatte ich nicht. Ich war schon begeistert von diesen Monstern, die Monster selber, also es kommt ja dann auch irgendwann Godzilla und man darf es betrachten. Und das sieht schon cool aus, aber es ist so, es ist mir ein Müh zu international, es ist mir so ein Müh für so einen Markt gemacht und nicht für also ich glaube, das nennt man in der Fachsprache Fanservice, ein bisschen zu wenig Fanservice und zu viel Algorithmus, der sagt, wie man jetzt eine Serie macht, damit sie Erfolg hat.
Okay, aber du hast offenbar ja auch so einen Trash-Ansatz, ne?
Ja, habe ich. Also ich meine, mein Lieblingsfilmgenre sind Horrorfilme aus den 80ern und 90ern. Also ach, deswegen,
da sind wir wieder zusammen.
Ja, deswegen, ich meine, die Liebe zum Trash ist da sehr groß.
Freut mich. Aber Monarch ist ja auch vom Ansatz her so ein bisschen so eine Familiengeschichte auf verschiedenen Zeitebenen. Also die wollen ja nicht nur Monster zeigen, sondern auch irgendwie so eine komplexe, also was ich aus den ersten 2 Folgen rausgelesen habe, so eine komplexe Mehrgenerationengeschichte erzählen, ne?
Genau, mit, ich glaube hier, wie heißt der, Kirk Douglas, der bei The Thing auch mitspielt, wie heißt er?
Kurt Russell und sein Sohn, ne, spielen, glaube ich,
genau.
Der Sohn spielt die jüngere Version von Kurt Russell und der sieht halt so kinmäßig und so überhaupt genauso aus wie sein Vater, was mich schon mal sehr beeindruckt hat.
Da sieht man, wie dominant Kinngene sein können.
Ja, genau. Ja. Aber abschließendes Urteil zu Monarch, was hat dich an, also war es jetzt nur dein Fantum gegenüber diesen Monsterfilmen oder hat die Serie eine Qualität, wo du sagst, das fand ich dann doch irgendwie ziemlich gut?
Das ist so, es gibt ja so eine Streamer-Serien, die man so mit so einer Aufmerksamkeit gucken kann, wie wenn man einen Podcast hört. Und das ist die Qualität dieser Serie, dass wenn es rumst, guckt man mal hin, während man irgendwie gerade die Wäsche aufhängt. Ist natürlich gemein, wenn du überlegst, wie viel Geld da reingesteckt wurde und wie, ich meine, auch Gehirnschmalz reingesteckt wurde. Aber also sie hat es nicht geschafft, wirklich einen Die-Hard-Godzilla-Fan irgendwie dazu von zu überzeugen, das richtig so aufmerksam zu gucken. Und das muss man auch erstmal schaffen.
Ein bisschen vergiftet hier alles.
Wir kommen ja gleich zur 4. Da gibt es dann ganz viel Lobe wieder.
Wir kommen noch zu anderen Dingen, genau. Aber ich glaube, vielleicht sollte man sich dann doch als Monsterfan lieber diese Godzilla-Kinofilme angucken, diese neuen japanischen.
Genau.
Ne? Genau. Ja, dann kommen wir zur Nummer 5 von Jan. Was hast du denn?
Okay, das ist unsere Reihenfolge. Ich habe was von Amazon Prime gewählt, nämlich Mr. und Mrs. Smith. Das hatten wir hier auch bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, kennst du das, Thilo?
Ja. Ja, den Film. Ich wusste, dass es auch als Serie jetzt verfilmt wurde. Hab aber das nicht geguckt. Ich komme irgendwie so, ich habe einmal vergessen bei Amazon Prime mein Passwort und seitdem habe ich es nie wieder benutzt, weil ich irgendwie, das ist eine alte E-Mail-Adresse, wo dann dieses Reset-Passwort hingeschickt wird und deswegen habe ich, ich bin raus bei Amazon Prime.
Ah, kannst du rippen, ich erkläre dir das nachher, ich gebe dir ein paar Tipps dazu.
Nee, übrigens das ganz kurz, Jan, ich habe Mr. und Mrs. Smith deutlich höher, ich habe die nämlich auf Nummer 2.
Crazy shit. Also ich hab's, ja, fünf, also ich finde, bei mir ist es auf der 5 perfekt. Das ist halt das ist dieselbe Agentenstory, nur ein bisschen deeper erzählt, diesmal aus England, nicht aus den USA und nicht so Eye-Candy wie damals mit Brangelina, sondern es wird halt einerseits so eine Agentengeschichte erzählt von zwei, die so zusammengewürfelt werden in der Scheinehe, aber zum anderen auch einfach eine richtig tolle Love-Story oder so eine entwickelnde Love-Story zwischen Donald Glover und Maya Erskine. Kann ich dir echt nur wahnsinnig empfehlen. Regie Hiro Murai. So actiongeladene Romantik, die nicht peinlich ist, ist, glaube ich, echt selten.
Ja, das ist vor allem auch eine ganz kluge Rom-Com-Geschichte und war eine der klügsten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich muss dich aber korrigieren, die kommt nicht aus England, die ist schon amerikanisch, ne? Also es ist ja, der Macher ist ja Donald Glover.
Du hast völlig recht,
auch als Childish Gambino. Ja, ja. Bekannt auch als Childish Gambino, also einer der bekanntesten also Rapper und R&B-Musiker der Gegenwart. Viele Grammys, Emmys, Golden Globes zu Hause stehen, der übrigens auch die ganz fantastische Serie Atlanta gemacht hat, die bei Disney kommt. Das ist so mit die beste Serie, die ich kenne, die so schwarze Communities beschreibt. Da spielt er so einen erfolglosen Rapper bzw. Manager von einem befreundeten Rapper, der sein Cousin ist. Ist wahnsinnig authentisch, aber Mr. und Mrs. Smith ist für mich so die perfekte Eye-Candy-Serie, weil sie ganz tolle witzige Spionagegeschichten erzählt und gleichzeitig eine unfassbar tolle Chemie hat zwischen diesen beiden Hauptdarstellern, die so versuchen, in diesem weirden Leben, was die führen, so im Underground irgendwie so eine Beziehung zueinander aufbauen. Ganz tolle Dialoge gibt's da drin. Und die Serie ist auch ein Riesenhit gewesen bei Amazon und wird auch fortgesetzt, was auch von allen auch erwartet wurde. Allerdings ohne die beiden Hauptfiguren, sondern mit neuen Mr. und Mrs. Smith. Muss man mal gucken, wie das dann wird.
Aber das ist ein bisschen Move.
Ja, Thilo? Ja, Thilo, du wolltest was sagen?
Ich finde das irgendwie, das ist ja so eine Entwicklung der von Serien, die in den letzten Jahren so zugenommen hat, dass man so eine Art pro Staffel immer so ein Reset bekommt. Ich glaube, irgendwie so richtig stark geprägt wurde es durch American Horror Story. Die haben, glaube ich, damit so angefangen, dann immer so in einem Universum spielend, aber mit verschiedenen Besetzungen, sogar bei American Horror Story ja sogar dieselben Schauspieler in anderen Rollen. Das mochte ich immer sehr.
Ja. Ich auch.
Und das sind ja Anthology-Serien, ne, sagt man.
Mhm. Ich glaube ja genau, so heißt es.
Aber was du sagtest, ich kenne den Film, also dieser Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt, der ja als schlechter Film gilt einfach, den habe ich mir auch nochmal angeguckt, beziehungsweise ich habe die Hälfte geguckt, der ist wirklich unglaublich mies. Und ich glaube, jeder, der diesen Film kennt und dann die Serie deswegen nicht angeguckt hat oder skeptisch war, der hat es wahrscheinlich wegen diesem Film gemacht. Und die Serie benutzt wirklich nur den Namen und so eine Grundidee und ist ansonsten wirklich sehr, sehr smart und sehr, sehr schön gemacht.
Da wäre ich gerne mal dabei gewesen, wie die entschieden haben, lass uns doch mal aus einem miesen Film eine Serie machen.
Ja.
So. Wahrscheinlich pure Verachtung für Brangelina. Einfach gesagt, das können wir besser.
Okay, Erik, aber schieß los. Ich glaube, viele Leute kennen Mr. und Mrs. Smith. Ich habe es sehr vielen Leuten empfohlen und alle Leute haben sich danach bedankt und haben gesagt, oder haben sich vielleicht auch nicht bedankt, haben zumindest gesagt, ich fand es auch super. Meine Nummer 5 ist echtes Kunstserienfernsehen, was glaube ich nicht so viele Leute geguckt haben wie Mr. und Mrs. Smith, ist die Serie Ripley bei Netflix, am 4.4. gestartet. Wer hat es gesehen? Von Jan weiß ich es. Hast du Ripley verfolgt?
Ich auch nicht, das ist die Neuverfilmung, das ist die Serienversion von der talentierte Mr. Ripley, ne?
Genau.
Genau. Also dem bekannten Roman, dem tollen meisterhaften Roman The Talented Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Habe ich auch gelesen, ist 1951 erschienen. Gibt es ja auch schon zwei Verfilmungen. Es gibt ja auch eine ganz alte mit Alain Delon. Ich glaube, Das Böse unter der Sonne heißt die, glaube ich. Aber der Film mit Matt Damon, der ist, glaube ich, nicht so gut und oder der ist mittelprächtig, während
diese Serie. Der ist auch toll. Serie, ich habe ihn auch nochmal gesehen.
Ja, ich finde den gut. Ich wollte gerade sagen, der hat ja, glaube ich, auch hat er nicht sogar einen Oscar gewonnen und so. Also was jetzt nicht unbedingt ein Garant ist für guten Film, aber schon auch nicht. Also richtig mies dürfte er nicht sein.
Ja, also sagen wir mal so, der hat. Ich glaube, der hatte einen Nebenrollen-Oscar, glaube ich, gekriegt damals oder so. Aber er gilt eigentlich als nicht so authentisch in der also Verfilmung bezüglich, wie der Roman rübergebracht wurde, wie zum Beispiel dieser alte mit Alain Delon. Und der Steve Zellian, der jetzt hier Drehbuch und Regie bei allen Folgen gemacht hat, das ist ein ganz erfahrener Hollywood-Veteran, der hat zum Beispiel für Scorsese zuletzt Irishman gemacht, hat einen Oscar für das Drehbuch von Schindlers Liste gewonnen, ist schon ein bisschen her. Der ist anscheinend ganz großer Highsmith-Fan, was ich sehr gut verstehen kann, weil ich habe auch ein paar Bücher gelesen, finde das großartige Literatur. Und der hat sich halt vorgenommen, in einer Schwarz-Weiß-Serie, wo wirklich jedes Bild, jede Kameraeinstellung wie ein Kunstwerk ist, diese Romane nochmal sehr authentisch zu verfilmen. Lag ein bisschen rum, sollte erst bei einem anderen Streamingdienst starten. Netflix hat das Ganze dann eingekauft. Was ich gehört habe, waren die Kritiken zwar überall super und es wird wahrscheinlich auch Preise gewinnen, das Ding, aber es haben wohl nicht so viele Leute diese Schwarz-Weiß-Serie geschaut, als dass es unbedingt jetzt noch mit den Verfilmungen, also mit der Serienverfilmung von weiteren Ripley-Romanen weitergeht. Kennst du, also als Literaturkind, Thilo, ein bisschen was von Patricia Highsmith?
Ich kenne Patricia Highsmith als sehr hochwertige Urlaubsliteratur, habe es aber selber nie gelesen. Ich glaube, das liegt einfach an der Generation. Das ist einfach eher was für meine Oma bzw. für meine Mutter gewesen, ja, als für mich. An mich wurde es nicht durchgereicht. Das Problem ist, wenn man Kind von Buchhändlern ist, hast du ja so viele Bücher auch aus der Gegenwart und aus der jetzt, also aus der also aus deiner Generation, dass ich kaum Zeit habe, wirklich nur in den seltensten Fällen, zum Beispiel bei Franz Kafka, mal einen Blick nach hinten zu werfen.
Okay, ja, aber stimmt. Erik, du warst ja richtig Fan davon, ne? Also von dem Buch. Ich habe das Buch
ja,
auch nie
ich
gelesen.
Find,
ich habe es übrigens ja. auch. Ripley ist bei mir auch ist in meiner Liste drin. Und ich habe es aber auch vor allem, also Andrew Scott als Hauptdarsteller, den kennst du ja wahrscheinlich auch, Thilo.
Das ist hier der von der Serie, dieser krasse Überraschungserfolg, der Pfarrer.
Genau, da ist er von Fleabag, ja. Da ist er dabei, aber natürlich auch Watson von Sherlock Holmes.
Nee, er war der aber Gegenspieler, der Moriarty, glaube ich, ne?
Genau, so ja, nicht der Watson, genau, der war der Gegenspieler und das ist wirklich, also Andrew Scott, der ist zum Niederknien, der triggert so meine Bisexualität, das ist ja richtig, ich finde ihn richtig toll. So, deswegen, allein, ich würde dem auch, glaube ich, in der Umkleide zugucken oder beim Schminken und ist mir eigentlich egal und da, in dieser Serie ist er einfach das ist fantastisch. Der lohnt sich.
Hast du diesen Kinofilm gesehen, der Stranger Than, wie hieß denn der?
Ja, der eigentlich auch alle gesagt haben, der hätte eigentlich auch für Oscar nominiert sein müssen, ne? Ja. Moment, ich hatte mir das, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben.
Ich habe es nicht gesehen.
Wie hieß denn der Film?
Ja.
Also es ist eine Schwulengeschichte.
All of Us Strangers.
Ne? All of Us Strangers, genau.
Japanisches Original, also ein Originalroman, den ich dann danach gelesen habe, weil der ganz toll ist. Und ich wissen wollte, wie sie aus dieser Geschichte, die heterosexuell ist, eine homosexuelle Geschichte machen. Und das ist im Prinzip was ganz Tolles. Das ist japanischer magischer Realismus als britischer Film. Und das ist schon ziemlich cool. Also kann ich dir echt empfehlen, wenn du sozusagen deine Bisexualität getriggert fühlst durch Andrew Scott, dann guck bitte diesen Film.
Mach ich gleich heute Abend.
Ich glaube, den gibt es auch wirklich schon im Stream. Ich glaube bei Disney. Der ist auch auf meiner Liste, auf meiner Dringlichkeitsliste zum
Angucken. Bitte, vielen Dank für diesen Tipp.
Thilo, wir sind bei deiner Nummer 4 angekommen.
Meine Nummer 4 ist auch eine Apple TV-Serie und zwar For All Mankind, eine Science-Fiction-Serie, die wirklich, also die hat mich auch zwei Anläufe gekostet. Ich musste zweimal von vorne anfangen, aber wenn du dann einmal drin bist und feststellst, mit wie viel Mühe dort ein alternatives Universum aufgebaut wurde, in dem die Sowjetunion mit ihren Kosmonauten als erstes auf dem Mond war und nicht die Amis.
Ja.
Und daraus wird so eine sehr, eigentlich das, was ich sehr mag an dieser Serie, so eine sehr wissenschaftsfreundliche Welt entsteht daraus, wo die NASA nie an Aufmerksamkeit verliert. Und man ist dann eben jetzt dann Mitte der 90er schon in der Lage, eine Marsbasis zu bauen. Und das ist nicht blödsinnig oder irgendwie so trashig gemacht, sondern ein Production Value, bei dem man sich fragt, so Alter, was hat das gekostet, diese Welt nachzubauen, in der Raumfahrt nie langweilig geworden ist. Also inklusive so einer Version eines Elon Musk, der dann so, also es gibt genug Verweise auf unsere Wirklichkeit in der Serie, dass es großen Spaß macht, das zu gucken. Das ist sozusagen meine Nummer 4.
Ich habe schon ganz viel über diese Serie gelesen und die wird überall abgefeiert und es ist wirklich ein Blind Spot hier in unserem Podcast, weil ich glaube, es gibt jetzt 4 oder 5 Staffeln und wir haben tatsächlich,
5 Staffeln glaub, sind's.
Beide genau. Noch nicht es gesehen haben, noch nicht darüber geredet, leider.
Nee, 4. Aber 4 Staffeln sind's.
4 Staffeln. Ja. Und dieser Mix aus alternativen Geschichtsverlauf und realem Geschichtsverlauf, den machen die irgendwie gut, oder?
Ja, die machen das also wirklich sensationell, weil ich gucke gerade, sind es 4? Habe ich das jetzt schon durchgeguckt?
Hast du vielleicht noch eine übrig?
Tatsache, ich habe tatsächlich schon durchgeguckt. So ein Mist. Ich dachte, ich habe noch eine Staffel. Scheiße. Naja, dann doch nicht.
Machen wir Schluss, kannst du jetzt gucken.
Was sie geschafft haben ist, und das ist die besondere Leistung dieser Serie, dass es an keiner einzigen Stelle albern ist, sondern absolut glaubwürdig und die ganze Zeit ist es so, ja, so könnte das sein. Und auch technisch, also das ist, glaube ich, Hard Science Fiction nennt man dieses Genre. Ich glaube, der bekannteste Vertreter ist der Marsianer, also dieser Kinofilm und das Buch dazu. Es ist wirklich eine große Freude, diese Sendung zu gucken. Alleine wie, dass es dann in den 90ern schon so eine Art iPhones gibt, weil eben die Wissenschaft viel weiter ist als in unserer Welt. Denn wenn so viel Zeit und Kraft und Geld in Raumfahrt investiert wird, ist natürlich der Zugewinn für die Gesellschaft viel größer und viel schneller erreicht. Und das ist schon einfach eine ganz tolle Sache, tolle Idee.
Gab's auch auf der Enterprise schon, oder?
Stimmt.
For All Mankind wird wirklich überall als eine der besten Science-Fiction-Serien und der Gegenwart abgefeiert. Und da hast du uns jetzt erwischt. Wir haben... Wir müssen da dringend auch nochmal irgendwann einsteigen.
Ich merke, ich glaube, es liegt an Apple TV, weil Apple TV so ein bisschen unterschätzt wird einfach so als...
Ich gucke eigentlich viel. Wir hatten auch viel Apple TV hier schon im Podcast.
Immer hochqualitatives Zeugs.
Weil du gesagt hast, Thilo, dass du so ein bisschen schwer reingefunden hast. Ich glaube, For All Mankind ist auch die Serie, die so ein bisschen skurrilerweise schwächer angefangen hat, bevor sie ab Staffel 2 sehr viel besser wurde. Ne? Das hat die Kritik, glaube ich, immer wieder geschrieben und haben auch Freunde.
Das wird ab Staffel, das wird in der ersten Staffel wird's direkt. Du musst nur die ersten 3-4 Folgen durchhalten und dann
hast du einen richtigen Spannungsbogen. Genau.
Genau, und dann bist du drin und das Season-Finale von Staffel 1 sowohl als auch Staffel 2 und 3 sind wirklich pressen dich in den Sitz, wie man so schön sagt.
Ja. Super, also ganz wichtige Nummer For All Mankind, müssen wir dann irgendwann hier auch mal dazu kommen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu deiner Nummer 4, Jan.
To something completely different. Ich habe nämlich was sehr, sehr verglichen damit, buchstäblich down to earth ist, nämlich The Club. Hatten wir gerade erst hier in der Runde kennst du das zufällig? So eine, wie viel ist das? 8 Teile, glaube ich, 30 Minuten in der ARD-Mediathek.
ZDF-Mediathek.
ZDF-Mediathek, eine belgische oder war es eine schwedische, nein, eine belgische, so eine Wunschkind-Klinik, in der sich 3 Paare, die auf verschiedene Art und Weise davon betroffen sind, keine Kinder kriegen zu können oder zumindest Probleme haben, dass es klappt, zu einem titelgebenden Club vereinigen und diese Zeit durchstehen über diese 8 Teile hinweg und so alle Hochs und Tiefs miteinander durchmachen und zum Niederknien Schönes, unglaublich authentisch. Unglaublich, also auch wieder so Stichwort Metaebene, wieder unglaublich gut gemacht, gleichzeitig halt diese persönlichen Probleme und die persönlichen kleinen Katastrophen dieser Menschen zu zeigen und das Ganze aber auch so reinzuversetzen in die Fortpflanzung als technokratischen Akt der Leistungsgesellschaft und so weiter. Also eine Serie, die auf allen Ebenen, finde ich, fantastisch ist.
hatten wir erst vor kurzem hier im Podcast drüber gesprochen, irgendwie vor 2, 3 Folgen. Ist bei mir lustigerweise auch die Nummer 4. Thilo, du hast es noch nicht gesehen oder hast nichts davon
gehört? Nee, ich habe es noch nicht. Ich finde es richtig lustig, wie wir drei offensichtlich wirklich so einen ganz tollen Seriengeschmack aneinander vorbei haben.
Wahnsinn. Ja, wobei, also du ein bisschen mehr an uns vorbei als Erik und ich an uns, so, aber ein bisschen doch, stimmt, finde ich.
Also es ist vor allem... The Club ist vor allem eine unheimlich menschliche Serie, die ganz toll geschrieben und ganz toll gespielt ist von diesen uns ja total unbekannten belgischen und sind auch zwei niederländische Schauspieler innen dabei. Und also es ist auf jeden Fall, es geht total ans Herz, es ist gleichzeitig total klug. Und man lernt auch sehr viel über die, ganz nebenbei, über die Dinge, die in der Reproduktion oder in der Reproduktionsmedizin möglich sind oder die auch schiefgehen können. Aber es ist eigentlich das etwas kleinere Thema in der Serie. Es ist vor allem eine wunderbare menschliche Serie. Es wird, glaube ich, sogar als Dramedy ausgezeichnet. Sie ist durchaus auch unterhaltsam, aber geht auch tief. Also wir haben allen dringend empfohlen, da mal reinzugucken, weil es eine richtige Überraschung und eben frei zugänglich in der ZDF-Mediathek.
Siehst du? Okay. Ich gucke For All Mankind und Thilo guckt The Club.
The Club, genau. Und dann sind wir schon wieder bei Thilo, weil wie gesagt, The Club ist bei mir auch Nummer 4. Thilos Nummer 3 wäre jetzt dran.
Ich habe, es wird auch eine Serie sein, die wahrscheinlich keiner der Hörer oder Hörerinnen geguckt hat und ihr auch nicht. Die Serie heißt Smiling Friends. Sie läuft, glaube ich, in Deutschland auf Wow, da kann man sie sich angucken. Es ist auch eine Animationsserie und Inhalt dieser Serie ist eine Agentur, die sich darum kümmert, Menschen Freude zu bringen. Aber jede einzelne Folge ist eigentlich ein verfilmter LSD-Albtraum.
Albtraum oder Traum?
Albtraum. Das ist Albtraum. Wirklich ganz groß. Ja, es ist wirklich Albtraum, eine albtraumhafte Serie, die auch wirklich eine sensationelle Fantasie hat. Man fragt sich immer, wie die Leute auf diese Drehbücher kommen. Und sie begleitet eigentlich 2, 4 Mitarbeiter dieser Firma, die für diese Happy-Agentur arbeiten. Und also wenn ihr mich zum Beispiel fragen würdet, beschreib mal diese Mitarbeiter, selbst das würde mir schwer fallen. Der eine ist gelb und hat eine große Nase, der andere hat so Krickelkrakel-Augen, der dritte ist rot und der vierte kann nicht reden und ist so ein kleiner grüner Punkt. Also so, das ist sehr schwer zu beschreiben, was dort passiert. Es ist auf jeden Fall nur extrem düster, auch wieder sensationell animiert. Und was ich mag, es sind mittlerweile 2 Staffeln und es ist eine Handlung, die über die sozusagen über die 2 Staffeln verteilt wird. Und es gibt eine Serie, die ich sehr gerne geguckt habe, mit einem satanistischen Hund, der Sohn des, der, wie hießen die nochmal? Und diesen Geschmack einer wirklich extrem düsteren Serie, ich suche mal schnell raus, wie die hieß.
Also nicht sowas wie im Sinne von American Dad oder sowas?
Nee, das ist alles viel furchtbarer. American Dad ist eine Serie, die so für den allgemeinen Geschmack ist und Smiling Friends und diese Serie mit dem satanistischen Hund, die suche ich, erzählt mir mal was, ich suche parallel raus, wie diese Serie heißt.
Also diese ganze Serie hört sich für mich sehr abstrakt an, auf jeden Fall. Kann man denn der Handlung irgendwie folgen oder ist es mehr wirklich wie ein Trip? Und man kann auf Reize, auf optische und akustische Reize.
Nee, man kann auf jeden Fall dieser Serie total gut folgen, aber es ist Mr. Pickles heißt die andere Serie.
Ah ja.
Aber es ist halt einfach, man fragt sich so, es ist so toll, dass irgendwie große Konzerne, ich glaube, das ist eine Cartoon Network-Serie auch ursprünglich, dann entscheiden, komm, wir machen das mal. Wir geben mal einem jungen Künstler oder einer jungen Künstlerin die Möglichkeit, so einen Traum zu verwirklichen, so eine Serie zu zeichnen. Und dann bin ich, das beeindruckt mich einfach immer. Und auch die Komplexität der Drehbücher ist halt in solchen Serien sowas von unterschätzt. Also es gibt zum Beispiel eine andere Serie, die heißt Venture Brothers. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ich glaube, wir sind einfach auch keine Cartoon-Spezialisten. Das ist so ein
bisschen unser Problem. Ich bin großer Cartoon-Spezialist. Und das sind einfach Serien für Erwachsene, die einfach so toll funktionieren, weil sie sich nicht an die Grenzen der Wirklichkeit halten müssen. Also man kann einfach alles machen. Bestes Beispiel, glaube ich, der bekanntesten, Archer, ist so eine Serie, die, glaube ich, viele kennen. Da ist es auch ganz toll gezeichnet, sehr erwachsenes Drehbuch und du kannst halt einfach alles machen. Und du kannst, und dieses, dass alles Mögliche ist, reizt mich sehr.
Das hatte ja jetzt auch das deutsche Fernsehen, also ich weiß, glaube ich, auch ZDF oder ARD hat es ja versucht, mit Friedefeld so einen leicht dadaistischen Comic-Stil zu entwickeln, mit deutschen Texten halt. Und es war nicht, war okay, aber hat überhaupt nicht diesen Irrsinn, diesen elaborierten Wahnsinn solcher amerikanischen Serien oder angloamerikanischen Serien erreicht, das, was man so auf Adult Swim und sowas sehen kann. Also das finde ich auch irre, dass es für sowas Plattformen gibt, finde ich toll.
Und die Wirklichkeit ist ja, das habt ihr ja am Anfang schon gesagt, also ich habe genug, sehr oft genug von der Wirklichkeit. Also so, ich muss wirklich aufgrund meiner Arbeit mich echt auch oft rausklinken aus der Wirklichkeit. Und das geht am besten mit Zeichentrickfilmen, beziehungsweise mit Zeichentrickserien, weil man dann einfach so, ja, ich meine, wie oft hat man die Möglichkeit, einem Hund, der irgendwie der Gehilfe Satans ist, zuzusehen?
Das kann ich gut verstehen. Dann wahrscheinlich werden wir hier im Laufe des Podcasts noch auf 7 weitere Cartoon-Tipps von Thilo Misch bekommen. Das kann man ja, ist ja eine echt tolle Ergänzung zu unserem Podcast, in dem wir, glaube ich, in 3,5 Jahren, ich weiß nicht, über maximal 3 Cartoon-Serien oder so gesprochen haben, wenn es hochkommt, Jan, ne? Ich glaube, mehr ist es nicht. 2, 3.
Und dabei ist ja zum Beispiel auch irgendwie, ich glaube, Amazon hat auch eine sehr erfolgreiche Animationsserie, die ich auch sehr empfehlen kann, die jetzt Platz 2 geworden wäre, aber da warte ich noch, bis ich dran bin.
Genau, warte doch.
Dann kommen wir doch erstmal zu Platz 3 von Jan, der wäre nämlich jetzt dran mit seinem dritten Platz.
Bei mir wird es wieder realistischer, aber nicht komplett realistisch. Die Serie heißt Sexuell Verfügbar, lief in der ARD, beziehungsweise der ARD Mediathek Anfang des Jahres. Fünfteilige Serie mit Laura Tonka als so eine Regisseurin, so eine Filmemacherin namens Miki, die selber der Vergewaltigung an einem Mann angeklagt wird und ihr Ex und aktueller Anwalt Ben, gespielt von Florian Stetter, versucht sie da rauszuhauen. Und das ist, diese Serie hat mich so umgenietet, weil sie sämtliche Konventionen bricht, allein schon diese Idee, dass eine Frau wegen Vergewaltigung eines Mannes angeklagt wird, sowas gibt es, ist aber natürlich der absolute Ausnahmefall, ohne dass damit jetzt irgendwie versucht wird, den Spieß umzudrehen und Männer dadurch in Schutz zu nehmen, wie das ganze Leben, das sie aufbaut, das von ihr geschildert wird. Sie ist so zweifache Mutter mit so einem Toyboy, so einem Sexgespielen zu Hause, es wird alles dekonstruiert und gleichzeitig aber nicht lächerlich gemacht, was es so an Gender- und Geschlechterklischees gibt. Spitzenserie, also alleine für den Mut, den Caroline Rosales, die Drehbuchautorin, und Ulrike Kofler als Regisseurin damit haben, wäre jetzt eigentlich sogar Platz 1 verdient für mich.
Ist auch, ist bei mir, wäre es nicht in die Top 10 gekommen, sag ich mal. Ich fand es nicht so nicht überzeugend. Aber es ist ja eine Romanverfilmung, ne? Von der, die auch, wie heißt die noch?
Caroline Rosales, ne? Hat es genau, den Roman richtig, geschrieben, ja.
Du hast es nicht gesehen, Thilo?
Ich habe es nicht gesehen, aber das steht tatsächlich auch auf meiner Liste, weil ich die Autorin kenne und sehr gespannt war, wie aus diesem, das war Sexuell Verfügbar, ne? Ja, wie aus das Buch habe ich nämlich gelesen und da wollte ich wissen, wie daraus eine Serie gemacht wurde.
Mhm. Ja, das natürlich kann immer schwierig sein, weil so eine Serie natürlich häufig abfällt verglichen mit der literarischen Vorlage.
Da bin ich ganz tolerant. Okay. Das ist so, da habe ich nicht dieses, das Buch ist immer besser als der Film. Das ist, das gibt's, Internet ist einfach ein anderes Medium.
Ja. Als wäre jetzt so bei der goldenen Kamera, wird es von mir so eine goldene Kamera für Courage geben.
Aber das Buch hat dich beeindruckt, Thilo?
Beeindruckt hat es mich nicht, aber ich hab's gern gelesen, deswegen. Und ich finde es ja schon mal cool, dass wenn eine deutsche Autorin ein Buch veröffentlicht und dann kriegt sie auch noch eine Serie, das ist irgendwie schon cool. Einfach um die Anerkennung dafür, für die Arbeit, so kann man einfach mal machen, finde ich.
Ja, dann mein Platz 3 ist eine der Serien, über die wahrscheinlich am meisten gesprochen wurde, so mit dem größten gesellschaftlichen Impact so im ersten Halbjahr 2024 und war, glaube ich, auch eine der erfolgreichsten Serien. Das ist diese Netflix-Serie Rentierbaby. Hast du die gesehen, Thilo?
Ah, die ist auch auf der Liste, weil einfach, das ist auf mich schäme. Ich schäme mich ja fast ein bisschen, weil es wirklich der Monat der Zeichentrickfilmserien ist. obwohl, ich kann noch eines, mir fällt gerade ein, mit wirklich großes Drama eine Serie, die zu Ende gelaufen ist, aber die hebe ich mir dann einfach auf für Platz 1. Machen wir mal so, ich stelle es jetzt um.
Also ich glaube, wir müssen nicht mehr viel sagen über Rentierbaby. Ist eine Stalking-Geschichte, ne? Die der schottische Comedian und Autor Richard Gadd erzählt darin seine eigene Geschichte, wie er von einer Frau gestalkt wurde und wie sehr dieses Stalking-Drama dann wirklich in ein persönliches Drama dieser zwei Menschen, also ein sehr intensives Drama, was teilweise in der Erzählung und in den Bildern und in dem, was man da sieht, kaum zu ertragen ist. Also mit Schäm- und Fremdschäm-Momenten, die man, ja, die man erstmal aushalten muss. Und trotzdem ist das eine Serie, die massenhaft Menschen geguckt haben auf der ganzen Welt. Das war ein riesiger Überraschungshit für Netflix und für natürlich auch diesen Richard Gadd, den Autor. Und ich glaube, zumindest in England hat das, glaube ich, die Schlagzeilen über Wochen und vielleicht sogar Monate bestimmt, diese Serie, weil sich dann, weil es eine große Hatz oder eine große Recherche aller Menschen gab, wer sind denn die echten Figuren, die in dieser Serie, wer steckt praktisch hinter dieser Erzählung? Und dann wurden Leute geoutet und die haben sich dann gewehrt und haben dann ihre Geschichten selbst an die Tabloids verkauft und so. Also da hatten wir hier ja schon drüber gesprochen und aber du hast sie noch nicht gesehen, willst sie aber noch sehen, Tilo, ne?
Ich will sie auf jeden Fall gucken, insbesondere weil mich das interessiert hat, dieses einfach aus journalistischer Perspektive, diese Vermengung von Wirklichkeit und Fiktion. Also dass eben diese Frau, die als Stalkerin bezeichnet wurde, sich jetzt dagegen gegen diese Vorwürfe wehrt.
Ja.
Und also so, was darf Fiktion, wie nah muss man an der Wirklichkeit sein, wenn man autofiktional erzählt? Und das fand ich total interessant, deswegen will ich die unbedingt gucken, die Sendung.
Das ist auch total faszinierend.
Es steckt ja wahrscheinlich auch einiges an Marketing dahinter, wenn man jetzt sich so an das Blair Witch Project oder sowas erinnert, wo halt aus Found Footage auch ein riesen Marketingkonzept gezogen wurde. Wer weiß, und ich habe mich bei der Serie tatsächlich ein bisschen infiltriert gefühlt, weil die alle Welt erzählt hat, das wird immer krasser und irgendwann wird es so krass, dass es fast nicht zu ertragen ist. Und ich fand sie von Anfang an krass, aber es gab nie so diesen Punkt, so wo irgendwas durchgerutscht ist, dass der Schmerz nicht mehr erträglich war. Also es gab diesen Climax nicht. Und ich habe aber immer drauf gewartet und habe gedacht, aha, die wollen, dass ich auf Teufel komm raus dabei bleibe, aber in Wirklichkeit gibt es ja gar nicht, was jetzt irgendwie nochmal richtig einen oben drauf setzt. Das heißt, die Serie ist für sich genommen einfach durch die Bank richtig krass, aber ohne diese Steigerungslogik, die sie irgendwie zwingend erfüllen muss. Eigentlich finde ich das geiler daran.
Ja, die hat verschiedene Höhepunkte, ne, weil es ja noch verschiedene Ebenen dieses persönlichen Leids und dieser persönlichen Geschichte auch von der Hauptfigur aufgemacht wird. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so krass geplant jetzt, weil es von Netflix so als großer Coup, als großer PR-Coup, weil der Serie liegt ja ein Theaterstück, ich glaube sogar ein Ein-Personen-Theaterstück von diesem Richard Gadd, zugrunde, der das irgendwie jahrelang in irgendwelchen Londoner Theatern und anderswo gespielt hat. Also die Geschichte an sich und wie sie funktioniert, die ist vielfach erprobt am Publikum.
Okay.
Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt so vom Reißbrett kommt. Die haben es einfach nur übernommen. Es ist einfach eine Geschichte, die wahnsinnig gut funktioniert und wahnsinnig interessant ist und mir unfassbar viel Respekt abgefordert hat. Weil ich denke, wie kann man so einen Seelenstriptease hinlegen wie diese Figuren, ne, in dieser Serie?
Ich wollte krass. Auch einfach nur ein bisschen Kapitalismuskritik da reinbringen. Da habe ich jetzt
abgefrühstückt. Hast du schon in unserer eigenen Podcast-Folge deine Theorien?
Können wir jetzt wieder weitermachen.
Genau, ich glaube, wir sind jetzt bei Thilos Platz 2 angekommen.
Soweit. Dann nehmen wir auf Platz 2 das Ende einer Serie. Auch das habe ich nicht bemerkt, habe plötzlich die letzte Folge geguckt und zwar The Good Doctor. Okay. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich lachen. Das ist die erste Arztserie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also ich habe mit ganz vielen Partnerinnen, seit ich lebe eigentlich gefühlt als erwachsener Mann, habe ich das Gefühl, dass ich jede Staffel von The Grey's Anatomy irgendwie passiv mitgeguckt habe, aber nie, ich kann mich nicht erinnern, aber die erste wirklich selbst gewählt geguckte Arztserie ist The Good Doctor. Und,
Tilo, fing die dieses Jahr an? Also ist das...
Nee, aber die letzte Staffel kam jetzt.
Die letzte Staffel, okay, alles klar. Ich dachte, die ist doch schon älter, ne? Ja, letzte Staffel.
Die ist super alt, nicht super alt, aber ich glaube schon 8 oder 9 Staffeln gibt's und die letzte Staffel kam jetzt, ohne dass ich es wusste, jetzt. Und ich habe vor 3 oder 4 Wochen, ohne dass ich es gemerkt habe, die letzte Folge geguckt. Und ich bin dieser Serie so dankbar, weil sie laut meiner Freundin eine sehr schlechte Arztserie ist, die mit sehr billigen Mitteln mit den Emotionen der Zuschauenden spielt und auch mit meinen Emotionen. Und ich habe, glaube ich, so jede Folge einmal geweint und war eigentlich dieser Serie dafür total dankbar, dieses Ventil mir anzubieten. Deswegen war ich ganz erschrocken, als ich plötzlich die letzte Folge geguckt habe, die jetzt eben vor 3 oder 4 Wochen ausgestrahlt wurde.
Aber es ist nicht so, dass du nur heulst, wenn man dir mit billigen Tricks kommt, so.
Na, ich glaube doch. Ja. Ich glaube, ich brauche eine schlecht geschriebene Arztserie aus den USA, die auf einem koreanischen Original basiert, was angeblich viel, viel besser ist, aber ich keinen Bock habe, das zu gucken. Über einen autistischen Arzt, der einfach nur Chirurg sein möchte.
Ich lerne sehr viel über dich, Thilo.
Aber was macht diese, wenn du sagst, du hast schon gefühlt ganz viele Arztserien irgendwie passiv oder ein bisschen aktiv mitgeguckt, was erhebt diese Arztserie, was macht die besser als andere, die du dann nicht ganz
so toll fandest? Tatsächlich habe ich nie irgendeine Arztserie geguckt, also ich habe dieses Grey's Anatomy nie, ich weiß, dass alle meine Partnerinnen früher das immer geguckt haben und ich dann so wusste immer, Staffel 3 bis Staffel 7 war ich mit dieser Frau zusammen, Staffel 7 bis Staffel 12 Grey's Anatomy war ich mit dieser Frau zusammen, aber ich habe nie so richtig mitgeguckt. Und das war die erste Serie, die ich geguckt habe. Ich kann dir nicht sagen, was die besser macht oder schlechter als andere Arztserien. Ich kann dir nur sagen, dass offensichtlich in diesem Krankenhaus wirklich die seltsamsten medizinischen Fälle stattfinden. Und diese ganzen dramatischen Wendungen, die ganz üblich sind wohl für Arztserien, nämlich irgendwie Flugzeug stürzt ab, plötzlich kommen ganz viele Leute irgendwie in die, welche am Ende einer Staffel verschwinden irgendwelche Ärzte aus der Serie. Das ist alles wohl ganz normal für Menschen, die Arztserien gucken. Für mich war das aber alles neu und deswegen war das wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt über 8 Jahre oder so, die ich wirklich genossen habe.
Also ich habe nur eine Arztserie, die ich, wo ich richtiger Fan war, aber die haben noch ganz viele andere Leute auf ihrer Liste, das war Emergency Room. Hast du das nicht geguckt? Bist du dafür zu jung?
Ich bin dafür nicht zu jung, aber ich habe mir Emergency Room, ich sag mal, besorgt und habe jetzt die erste Folge der ersten Staffel, die ersten 10 Minuten geguckt, dann bin ich aber eingeschlafen, weil ich jetzt natürlich eine neue Arztserie brauche, war aber total fasziniert davon, wie offensichtlich zeitlos Emergency Room ist. Also diese ersten 10 Minuten waren super, aber es war einfach super spät. Es war nach dieser letzten Folge von The Good Doctor und da dachte ich, was gucke ich denn jetzt als nächstes? Und habe dann das angefangen und festgestellt, wow, das kann man ja wirklich noch gucken. Und gleichzeitig probiere ich mich gerade an der Arztserie, die heißt New Amsterdam.
Die sag auch mir auch nix.
Auch, ist auch so eine sehr erfolgreiche Arztserie, 5 oder 6 Staffeln gab es, geht um so ein Krankenhaus, so ein Public Health Krankenhaus in New York, basiert auf einer wahren Geschichte von einem Arzt und ist jetzt, also ein Good Doctor kommt einfach nichts ran, ich sag's wie es ist.
Aber vielleicht für die Unkundigen, die vielleicht zu jung oder die damals dem Genre Arztserie nicht über den Weg getraut haben, also Emergency Room ist eine Serie aus den 90ern, ich weiß gar nicht, ob die noch leicht die 2000er reingesuppt ist. Dadurch ist George Clooney bekannt geworden, weil er hat in den ersten Staffeln einen der Ärzte gespielt und ich kann mich daran erinnern, dass es eine Folge gibt, die von Quentin Tarantino inszeniert ist. Wahrscheinlich eine sehr blutige, soweit ich mich erinnere.
Massenunfall.
Auf jeden Fall nicht schlecht. Genau. Ja, prima. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir angekommen sind. Wir waren gerade bei dem Platz 2 von Thilo, ne?
Genau, ich würde jetzt meinen zweiten Platz sagen,
genau, aber
der ist schon längst abgefrühstückt, weil das Ripley war. Von daher bist du dran, Erik.
Platz 2 war Ripley, okay. Und ja, bei mir war ja Platz 2 Mr. und Mrs. Smith. Insofern sind wir jetzt schon bei unserer Lieblingsserie des ersten Halbjahres und zwar bei der von Thilo.
Würde mich interessieren, ob ich mal eine kenne.
Nee, ihr werdet es nicht kennen. Nee. Es tut mir sehr leid. Meine Lieblingsserie, Platz 1, erstes Halbjahr ist, wo ist es, aus dem ersten Halbjahr? Nee, es ist glaube ich nicht mal aus dem ersten Halbjahr.
Macht nichts.
Das ist ein Spin-off von Adventure Time.
ein norwegisches Cover davon.
Es ist, es gibt in der Serie, ich erkläre es ganz kurz für Leute, die die Hauptserie noch nicht kennen, gibt es einen Antagonisten, der verschiedene Hochs und Tiefs durchmacht. Das ist der Eiskönig und der Eiskönig ist oft sehr alleine und dieser Eiskönig fängt, weil er sehr alleine ist, an Fanfiction zu schreiben. Also er beginnt sozusagen aus seiner Perspektive sind unsere Helden eher seine Antagonisten und diese Helden heißt Finn und Jake, ein Hund und ein Junge. Und diese Fanfiction, die dieser Eiskönig anfängt zu schreiben, ist einfach, sozusagen, die Geschlechter sind gedreht. Fiona und Cake, also es ist eine Frau und eine Katze anstelle eines Hund und eines Jungen. Mhm. Und aus dieser Fanfiction wurde eine 10-teilige Miniserie für HBO Max gemacht, die auch wieder so klug ist, Man hält es nicht aus. Also von, sie behandelt Themen, also die großen offensichtlichen Themen, LGBTQ, irgendwie erste Liebe, irgendwie so Kapitalismus, wie er nicht richtig funktioniert, bis hin zu, und jetzt wird's irre, so Multiversentheorie. Mhm. Aber nicht so Marvel-mäßig, sondern so eher Stephen Hawking-mäßig.
Okay. Jetzt kommst du wahrscheinlich mit Schrödingers Katze gleich, die haben wir ja fast jede Folge.
Jeder dritten
einmal
Serie, ja.
Hm. Ja. Okay, hast dann du schon gesagt, wie die heißt, die Serie?
Ja, die heißt Adventure Time mit Fiona und Cake.
Okay, alles klar.
Und die läuft wahrscheinlich dann hier bei Sky, oder hast du gerade gesagt
HBO? HBO Max. Ah, nee, stimmt nicht. Ich nehme es zurück. Scavenger's Reign ist die beste Serie, die ich im ersten Halbjahr gesehen habe. Auch eine Zeichentrickfilmserie, läuft auch bei HBO Max, hat die gesamte Animationswelt im Sturm erobert. Ja, ich nehme mich zurück. Fiona und Cake ist weg. Scavenger's Reign ist Nummer 1. Heißt, die Serie läuft auch auf HBO Max. Ist so sensationell gezeichnet, dass ich gerade auf der Suche bin nach Originalskizzen. Irgendwie bei eBay Kleinanzeigen, weil ich das einfach so besonders finde. Und der Clou dieser Serie ist, es ist so ein bisschen Alien-mäßig, also wie diese Filme. Eine Transportcrew stürzt auf einem Planeten ab und das Besondere dieser zehnteiligen Serie ist ein bisschen das, also der heimliche Held dieser Serie ist das Ökosystem dieses Planeten. Mhm. Also es geht eigentlich nur darum, was pro Folge für seltsame Lebewesen auf unsere menschlichen Darsteller sozusagen, wie sie in Interaktion miteinander treten.
Und
sowas habe ich. Genau, das trifft es ganz gut, glaube ich, wie ein Avatar. Und verhandelt auch ganz philosophische Themen über was ist Leben, wo beginnt Leben, wo hört Leben auf. Wirklich, also auch, also ich glaube, wenn man so Reddit vertraut, auch eine der besten Serien. Ich kann mal kurz bei IMDb gucken. Mich würde es nicht wundern, wenn Scavenger's Reign über 9, ein Rating über 9 hat.
Aber wo kann man das sehen, wenn das HBO Max ist? Also kann man
Sky
das
oder
hier
Wow
bei Sky?
Ist ganz oft der Fall, ne? Bei HBO-Sachen.
Ja, das ist nicht mehr ganz so klar in letzter Zeit.
Ne?
Du hast es, wo hast du es gesehen oder wo kann man es in Deutschland sehen?
Ich hab's, wartet ganz kurz auf HBO, wo ist es jetzt? Bei Sky habe ich es geguckt.
Ja.
Bei Sky.
Okay. Ah ja, okay.
8,7.
Super. Ja, also ich glaube, das könnten wir fast als Animationsspecial hier heute auch beschreiben, neben der besten Liste des ersten Halbjahres. Da haben wir eine Menge gelernt, aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ich würde mich zum Beispiel noch für Jans Platz Nummer 1 interessieren.
Es würde mich gar nicht, weil du es bislang noch nicht drin hattest, überhaupt nicht wundern, wenn du das nicht auch auf der 1 hättest. Ich habe die Zweiflers genommen vom Showrunner.
Nee, das war bei mir.
David Hadda.
Ja, das war bei mir, wäre das Nummer 6, glaube ich, gewesen. Aber stell's noch mal kurz vor.
Ja, also es ist eine sechsteilige Serie, lief in der ARD-Mediathek im Mai und vollbringt das Kunststück, jüdisches Leben zugleich mit und ohne Shoah-Fokus zu erzählen. Also das sind so eine Feinkostdynastie in Berlin, die sich aber aus verschiedenen Ländern noch so ein bisschen speist, also da kommen noch ein paar Leute rein aus anderen Ländern und so weiter und die da geht es darum, dass dieses Feinkost-Imperium verkauft werden soll und gleichzeitig haben die aber natürlich irgendwie alle noch mit dem Holocaust zu tun, gedanklich oder teilweise auch noch faktisch, weil sie daran weil sie Teil des Ganzen waren und trotzdem schafft es diese Serie weder etwas auszusparen noch irgendwie etwas zu übergewichten, sondern es geht tatsächlich um sehr viel Zwischenmenschliches und erzählt uns ganz viel damit über unsere Gegenwart und auch unseren Umgang mit großen Anführungszeichen Randgruppen oder Menschen, die nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft stehen.
Steht auf meiner Liste auch drauf.
Ja, also ich denke mal, die werden wir auch bei den Grimme-Preisen auf jeden Fall wiedersehen. Und es ist eine Serie über zeitgenössisches jüdisches Leben in Deutschland. Und die Feinkost-Dynastie ist in Frankfurt, nicht in Berlin. Ne? Nur der Typ, die Hauptfigur,
genau,
lebt
da
teilweise.
Genau, Aaron Alteras, ein fantastischer Schauspieler. Inklusive seines Bruders, den ich das erste Mal gesehen habe, Leon Alteras. Das, also ein tolles Ensemble, tolle Geschichte, tolles Drehbuch, ist alles wirklich richtig gut geworden.
Ist auf jeden Fall ein Muss, was deutsches Serienfernsehen betrifft, was die letzten Jahre betrifft, ist wirklich ein totales Highlight. Das sehe ich genauso. Ja, kommen wir zu meiner Nummer 1 und sie ist bei Jan nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob Thilo sie gesehen hat. Es könnte zumindest, was die ja, den Trash-Appeal und auch ein bisschen die Absurdität des Ganzen betrifft, auch nach deinem Geschmack sein. Und zwar war das auch ein relativer Mainstream-Hit. Das war die Serie Fallout bei Amazon, die Verfilmung der Videospiele. War einfach die Serie, die mir im ersten Halbjahr, die ich am meisten mir den Mund hat offen stehen lassen, aufgrund des enormen Unterhaltungswertes. Sieht fantastisch aus, ist super witzig, super interessant in den, was da passiert mit den Charakteren. Hast du sie gesehen, Thilo?
Nee, aber tatsächlich steht die auch auf der Liste aufgrund meiner Nerd-Sozialisation. Ich habe die Spiele früher gespielt und wollte mal wissen, wie die Serie ist und freue mich tatsächlich drauf, wenn ich dann irgendwann die Zugangsdaten für meinen Amazon Prime-Account wieder gefunden habe. Dann in dem Moment werde ich sie sofort gucken. Wird das Erste sein, was ich mache, ist dieser der ewige Pastewka-Rerun auf Amazon Prime wird unterbrochen mit Fallout.
Ist ja jetzt nach The Last of Us sozusagen der zweite künstlerische Volltreffer in diesem Genre, dass man Videospiele adaptiert. Bist du auch ein Last of Us-Fan oder?
Ich habe weder das Spiel mochte ich noch die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das Spiel, also es liegt aber auch daran, dass ich glaube ich zu viele Videospiele in meinem Leben schon gespielt habe, als dass ich The Last of Us irgendwie reizvoll fand, weil das für mich war das einfach so ein Tunnel, durch den ich durchlaufen musste und irgendwie schießen, Cutscene, das hat mich irgendwie nicht so richtig berührt.
Okay, wir sind ja keine Gamer, Jan und ich, und deswswegen kann ich immer nur sagen, was andere Leute über Videospiele gesagt haben, und da sagen ja viele, dass The Last of Us sozusagen das Storytelling im Videospiel neu erfunden hat oder auf ein neues Level gehievt hast. Das hast du ja anders empfunden offensichtlich, ne?
Das habe ich anders empfunden, aber ich muss sagen, dass in der Serie gab es eine Folge, die ich ganz toll fand mit dem homosexuellen Paar.
Ja.
Die hat mich sehr berührt, die Serie, insbesondere weil das irgendwie ich mag das immer, wenn so Homosexualität so unkommentiert einfach gezeigt wird und nicht so ein ganz besonderer Hehl daraus gemacht wird. Und das fand ich so besonders an dieser Serie, die ja schon, wenn wir uns an so, es gibt ja viel, so, also die Gamer gelten schon eher also als, sagen wir mal, nicht so ganz tolerant. Bestes Beispiel ist Gamergate. Wer das mal googeln will, kann so in dieses Rabbit Hole Gaming mal reingehen. Und deswegen fand ich das schön, dass es diese Episode gab, und die hat mich auch echt tatsächlich wirklich berührt.
Ich erinnere mich, dass Erik damals gesagt hat, es ist womöglich die beste Episodenfolge, die es jemals im Serienkosmos gegeben hat. So was in der Art war das. Schwelgerisch.
Absolut. Thilo, gibt es denn noch eine Serie, wenn wir mal leicht zum Abschluss nach vorne schauen, auf die du dich noch besonders freust, wo du sagst, das kommt bald oder da kommt bald die neue Staffel oder so, wo du ja mit Vorfreude dem entgegenblickst?
Ich kann tatsächlich, das ist ein Klassiker, den ich gerade gucke, den keiner kennen würde, Sopranos gucke ich gerade zum ersten Mal und freue mich wirklich, dass ich es erst jetzt für mich entdeckt habe, weil ich einfach diese Langsamkeit in dieser Serie ist wirklich sensationell, und ich kann es kaum erwarten, mit dieser Familie groß zu werden, noch weiter. Also ich bin jetzt in Staffel 3 und ich glaube, da sind noch 4 Staffeln kommen noch, und finde es ganz toll. Das ist das, worauf ich mich gerade freue. Das ist die Serie aus der Wirklichkeit. Aber das ist ja auch gleichzeitig mein Berufsfeld. Ich muss ganz oft daran denken, wenn ich diese Serie gucke. Lustig, so eine Leute habe ich alle schon getroffen.
Wohl auch in Japan, ne? Du hast ja eher Yakuza getroffen, dachte ich.
Zum Beispiel, nicht nur die. Ich war auch in Mittelamerika bei den Kokain-Dealern, ich war bei den Kartellen in Mexiko. Also ich habe schon viele verschiedene Kriminelle aus vielen verschiedenen Familien kennengelernt.
Okay, ja, du hast auch echt ein bisschen thrilligeres Leben als wir beide hier, aber dafür machen wir ja auch das, was wir hier machen, und du machst Fernsehsendung, finde ich stark.
Und du hast ja jetzt im Herbst, deswegen haben wir auch ein Interview geführt vor ein paar Tagen, läuft ja bei dir kurz vor der US-Wahl ein Film, wo du durch Amerika reist, und das ist ja auch lustigerweise hast du dafür einen filmischen Bezug benutzt, nämlich Forrest Gump, ein Film, der glaube ich jetzt 30 Jahre alt geworden ist, den ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr nochmal gesehen habe und sehr positiv überrascht war, wie gut der gealtert ist. Den fand ich nämlich immer noch richtig toll. Ist es auch ein Lieblingsfilm von dir? Oder
nee, es ist kein Lieblingsfilm, es ist einfach nur eine ganz große Verneigung vor diesem Film, weil der ja eben diese amerikanischen Probleme von vor 30 Jahren schon versucht hat, uns deutlich zu machen, dass nicht alles glatt läuft in diesem Land. Und im Prinzip haben wir uns diese haben wir uns diese Idee bedient für diese Dokumentation, die jetzt kurz vor der Wahl auf ProSieben laufen wird, und auch ganz viele Referenzen aus Forrest Gump in diesem Film, in dieser Doku verewigt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht tatsächlich, neben all der Dramatik, die uns, mit, was diese Wahl betrifft, begleitet.
Wie weit bist du gejoggt? Ich habe nur einen Trailer gesehen, weil der Film logischerweise noch nicht fertig ist.
Ich glaube, im Land selber sind wir dann so, bestimmt 50, 60 Kilometer bin ich bestimmt gejoggt. Mhm.
An bestimmte Stellen, also Forrest Gump Originalstellen,
ja, oder? Bestimmte Stellen, besonders wichtige Stellen oder im Film verknüpfende Stellen. Und genau, so haben wir das gemacht.
Und dadurch versteht man besser Amerika? Also durch das Laufen? Durch das Laufen sind dir irgendwelche Sachen klar geworden? Besser, als wenn du nicht gelaufen wärst?
Na, man hat auf jeden Fall Zeit zu reflektieren darüber, wie kaputt das Land ist. Darüber haben wir beide ja auch in dem Interview gesprochen. Mhm. Und das kann man dann übers Laufen, wenn man dann da mit Leuten läuft, alleine läuft, sehr gut nachdenken.
Prima. Ja, war für uns ein super Gespräch, ein sehr erhellendes Gespräch. Wir haben sehr, sehr viel über Cartoon-Serien gelernt und aber auch ein bisschen was über dich. Und es hat uns sehr großen Spaß gemacht, dass du bei uns zu Gast warst in auch einem noch der Fernsehpodcast.
Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich dann von diesen lustigen, absurden Zeichentrickfilmserien erzählen durfte.
Wir werden das alles in den Shownotes verlinken und dann können bestimmt noch mehr Leute deine Geheimtipps mal antesten, weil die meisten Sachen kann man ja hier auch gucken, ne?
Ja.
Vielen Dank, Thilo. Alles Gute. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ich lege auf.
Okay.
Und drücke Stopp. Und schicke euch nachher den Link. Tschüss. Danke.
Das ist prima. Dankeschön. Ja. Jan und wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause und werden uns in 5 Wochen wahrscheinlich hier wiedersehen. Was haben wir gesagt irgendwie? Wann wollten wir weitermachen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, irgendwann
am 16.
Mitte, Ende 8. August.
Ja, wir haben uns den 16.8. vorgenommen als Termin und wir könnten ja dann vielleicht so ein paar verlorene Serien, die wir jetzt so, die so Juli, August oder Ende Juni angelaufen sind, in der Zeit, die wir nicht gecovert haben, können wir dann vielleicht noch nachholen. Zumindest die Sachen, die uns so wichtig sind, dass wir mal drüber reden wollen. Ne?
Machen wir vielleicht 1-2 mehr das nächste Mal als üblich oder
was? Schauen wir mal.
Einiges auf.
Genau. Okay. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Sommer zu wünschen. Bitte folgt uns, abonniert uns auf euren Abspielstationen, lasst uns eine positive Bewertung da, schreibt uns eine E-Mail an die bekannte Adresse und macht euch eine gute Zeit.
Adieu.
Ciao, ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.